Wie ihr wisst, liegt im Buch Hiob ein geistlicher Konflikt zugrunde. Eigentlich ein kosmischer Wettkampf, wenn wir so sagen wollen. Teufel ist zu Gott gekommen und hat gesagt, dieser Hiob, dieser reiche und gesegnete Mann, der folgt dir nur nach, weil du so gut zu ihm bist. Nur wegen dem Zeug, was du ihm gibst. Du hast ihn bestochen, aber nimm das nur mal alles weg. Dann wirst du sehen, wie er dich verflucht. Und Gott hat gesagt, okay, dann darfst du ihm das wegnehmen. Und er hat seinen Besitz verloren und seine Kinder verloren. Er hat gesagt, der Herr hat gegeben, der hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Der Teufel ist nochmal gekommen und hat gesagt, tast ihn nur mal selber an, dann wird er dich verfluchen. Und Gott hat zugelassen, dass der Teufel dem Hiob die Gesundheit geraubt hat. Gott hat ihm die Gelegenheit gegeben, ihn zu ehren und ihn zu verherrlichen und vor aller sichtbarer und unsichtbarer Welt, vor allen Engeln und allen, die es sehen wollen, zu beweisen mit seinem Leben ganz praktisch, dass Gott es wert ist, dass wir für ihn leben und dass wir ihn anbeten, unabhängig von unseren Umständen. Unabhängig von dem, was er uns gibt, einfach wegen dem, wer er ist, weil er Gott ist. Und Hiob hat sich in dem gut gehalten. Er hat Gott nicht verleugnet. Es sind seine Freunde gekommen. Und wir haben die letzten 35 Kapitel lang bla 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 von Menschen gelesen. War sehr ermüdend, oder? Die Argumente, wo sie hin und her geflogen sind. Freunde haben Hiob beschuldigt, haben gesagt, du musst furchtbar gesündigt haben, dass du so krank bist. Das war ihre einfache Theologie. Das Böse in der Welt kommt alles von Gott, das ist alles Strafe von Gott. Wenn du gut bist, dann wirst du belohnt. Wenn du schlecht bist, dann wirst du bestraft. Wir wissen, dass das nicht der Fall war, dass Hiob nichts getan hat, weswegen er so gelitten hat. Im Gegenteil, wenn schon, dann war es deswegen, weil er der Gerechteste war, dass Gott ihm was Besonderes zutrauen konnte. Aber wir haben auch gesehen, in diesem Hin und Her der Argumente ist Hiob ein bisschen selbstgerecht geworden. Also er hat nicht gelitten, weil er gesündigt hat, aber er hat begonnen schon ein bisschen zu sündigen, als er gelitten hat, wie es uns auch so oft passieren kann. Na, unser Leib, unsere Seele, unser Geist, da ist Wechselwirkung da. Ne? Wenn wir uns schlecht fühlen, dann sind wir oft auch geistlich schlecht drauf und gefühlsmäßig schlecht drauf, wenn uns was wehtut. Wahrscheinlich war Hiob frustriert von seinen Freunden. Und so hat er gefordert, dass Gott ihn gerecht spricht. Er hat zwar nie direkt gesagt, Gott, du bist ungerecht oder du bist unfair, aber so ein bisschen impliziert war es schon. Ich meine, er hätte sagen können, gepriesen sei der Name des Herrn, ich verstehe zwar nicht, was er tut, ich weiß, ich bin mir keiner Unschuld bewusst, ich weiß, er ist ein heiliger Gott, er tut nichts Falsches, ich kann es nicht verstehen, gepriesen sei der Name des Herrn. Aber er hat schon so ein bisschen gefordert, Gott, ich will mit dir rechten. Ich weiß, dass ich das nicht verdient habe, dass ich in dem Sinn nicht gesündigt habe. Nicht, dass ich sündenlos bin, aber dass ich mir keiner schweren Sünde bewusst bin, wegen dem, das alles über mich gekommen ist. Ich bin mir bewusst, dass ich gerecht bin. Und so ein bisschen impliziert hat er schon, Gott, dann bist du ungerecht. Bin ich trotzdem leid, weil auch er hatte eine begrenzte Theologie. Er hat nicht alles gesehen. Gott, du bist unfair, weil ich nicht verstehe, was abgeht in meinem Leben. Ist einfach, das zu denken. Passiert uns manchmal, dass wir Gott anklagen oder dass wir anfangen zu jammern und zu murren, statt auf Gott zu vertrauen und auf seine absolute Souveränität. Dass er es gut mit uns meint. Das hat uns am Kreuz bewiesen, diese großen Wahrheiten. wir werden Gott nie völlig verstehen können. Und das ist gut so, weil wenn wir ihn völlig verstehen könnten, dann wäre er nicht Gott, dann hätten wir ihn selber geschnitzt. Dann wäre es eine selbstgeschnitzte Religion. Er ist der allmächtige, ewige Gott. Und wir können ihn soweit kennen und soweit verstehen, soweit er sich uns offenbart, aber wir werden ihn nie völlig ergreifen können. Aber er hat uns bewiesen, dass er uns liebt und dass er es gut mit uns meint, und darin können wir ruhen. Und am Ende von Kapitel 37, während noch Elihu geredet hat, ist ein Sturm aufgezogen. Und jetzt endlich im Kapitel 38 spricht Gott. Das ist eine Wohltat. Und ich glaube, das soll so sein, dass wir an diesem Punkt des Buches es satt haben, die menschliche Weisheit und menschliche Philosophien und menschliche Erklärungsversuche von dem, was wir sowieso nicht verstehen können. Endlich spricht Gott. Das ist eine Wohltat. Kapitel 38, Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm. Das sehen wir oft in der Bibel, dass Gott aus dem Sturm spricht, in den Psalmen, Jesaja, Jeremia. Sturm symbolisiert Gottes Macht, seine Allmacht. Und Gott spricht zu Hiob, wie immer er das getan hat. Vielleicht hat er Elihu gebraucht, ein prophetisches Wort durch ihn gegeben, manche glauben das. Vielleicht hat er auch einfach mit hörbarer Stimme gesprochen. Aber auf jeden Fall spricht der Herr, und das macht den Unterschied in Hiobs Leben aus, und das macht auch den Unterschied in unserem Leben aus, dass Gott da ist. Dass Gott ein Gott ist, der nicht schweigt, sondern ein Gott ist, der spricht, und seine Worte halten wir hier in unseren Händen. Und Gott sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Spricht ja wahrscheinlich zu Hiob, vielleicht auch zu den Freunden, es trifft sich auf alle zu. Verdunkelte Worte ohne Erkenntnis. Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Also ein Sturmwind, der Hiob wird wahrscheinlich fast von den Socken geblasen, und dann sagt Gott zu ihm: Okay, jetzt stell dich hin, wie ein Mann. Lass uns miteinander reden. Ich werde dich fragen und dann sollst du mich belehren. Das ist nicht ein wunderbares Bild, zeigt schon diese Lächerlichkeit. Hier ist Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Die Erde ist nur ein kleines Pünktchen in unserem Sonnensystem, was wieder nur ein kleines Pünktchen ist im ganzen Universum. Und dann steht dieses kleine Pünktchen Hiob auf der Erde und will mit Gott hier argumentieren und diskutieren, der das alles erschaffen hat. Und hier haben wir schon dieses Bild, dieser Sturm, Allmacht Gottes, und da der kleine Hiob, der wird weggeblasen, und Gott sagt: Komm, stell dich hin, lass uns reden, belehr du mich, wenn du so weise bist. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sehr interessant, was Gott hier tut. Gott fängt an, ihm Fragen zu stellen. Zeig mir das Herz Gottes. Gott hätte zornig sein können auf Hiob, sagen können: Wer bist du, kleine Ameise, der mich in Frage stellt? Blitz von Himmel und das Problem wäre gelöst gewesen. Das tut Gott nicht, er nimmt ihn nicht irgendwie beim Hals. Sondern fängt an, ihm Fragen zu stellen. Und manche von diesen Fragen sind wirklich voll Humor. Ich glaube, dass Gott geschmunzelt hat dabei, als er mit ihm redet. Die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, sind die Engel gemeint, hier wahrscheinlich. Hiob, du Klugscheißer, wo warst du denn, als ich die Erde geschaffen habe, ihre Maße bestimmt habe, Und wir wissen heute, dass das Universum perfekt ist. Dass da eine Feinabstimmung drin ist, die unglaublich ist. Vom ganzen Universum, von den Sonnensystemen, von dem wie unser Planet geschaffen ist. Wir sind im perfekten Abstand zur Sonne. Wenn wir näher werden, würden wir alle verglühen. Wenn wir weiter entfernt werden, wäre eine Eiszeit hier und wir könnten nicht leben. Die Masse, die Größe ist perfekt. Alles perfekt bis ins kleinste Atom rein. Wenn die Partikelchen im Atom unterschiedliche Masse hätten, dann würde alles auseinanderfallen oder es würde nicht funktionieren. Es ist alles perfekt. Wenn wir uns umschauen in der Welt, alles passt perfekt zusammen. Die Bienchen, die Bäume bestäuben und so weiter und so fort. Das Wunder, wenn wir uns Menschen anschauen. David sagt im Psalm 139, wunderbar bin ich gemacht, gewoben von dir in meiner Mutterleib. Das Universum ist perfekt. Es ist perfekt, fein, abgestimmt. Für uns. Für uns hat Gott alles gemacht, damit wir hier leben können. Hiob, wo warst du, als ich das alles gemacht habe? Versucht hier Hiob zum Nachdenken zu bringen. Wenn Gott das ganze Universum so wunderbar in seinen Händen hält und alles so wunderbar kontrolliert und alles genau passt, kann ich nicht Gott vertrauen mit meinem Leben, dass er auch das in seinen Händen hält. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als ich gewölkt zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln, und ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Tür einsetzte und sprach, bis hier kommst du und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Spricht hier vom zweiten Schöpfungstag wahrscheinlich, dass er dem Meer Grenzen gesetzt hat. Sehr poetische Sprache natürlich hier, wie Bild von einer Geburt, dass ich das Meer ins Leben gerufen habe. Das sind natürlich keine wörtlichen Windeln hier, das Meer mit Pampers oder so. Alles Fragen, die ich Hiob nicht beantworten kann, die unmöglich sind zu beantworten. Niemand war dabei. Und die Wissenschaftler heute können es nicht beantworten. Schöpfung, der Ursprung von allem geht über die Wissenschaft hinaus. Es ist nicht beobachtbar, es ist nicht nachvollziehbar, es ist nicht wiederholbar. Gott ist der Einzige, der da war. Fragen, die niemand beantworten kann. Vers 12. Hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Poetische Sprache. Hiob, hast du schon einmal einen Tag ins Leben gerufen, gesagt, es soll morgen sein und es war morgen. Vers 16, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Bleiben wir da mal, die Quellen des Meeres, die Urgrund der Tiefe. Wir wissen bis heute nicht, was sich ganz tief in den Meeren abspielt. Wir wissen, dass da heiße Quellen sind und wir wissen, dass da Tiere sind, die total abgefahren sind, die noch nie jemand gesehen hat, dass da Leben da unten ist, so vieles, was noch nicht erforscht ist. Vers 17, sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Spricht er über Ewigkeit, Leben nach dem Tod, was passiert Hiob? Hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Wie viel weißt du denn wirklich, Hiob? Ich war unlängst auf einen Vortrag von einem Physiker, Universitätsprofessor. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er gesagt, sie nehmen an, dass sie ungefähr 4% von allem, was es zu wissen gibt, heute wissen. in der Naturwissenschaft. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir kratzen nur an der Oberfläche. So viel, was wir nicht verstehen. Nicht mal von dieser Welt, auf der wir leben. Da wollen wir Gott, der alles geschaffen hat, offensichtlich in unendlicher Weisheit geschaffen hat, weil alles so wunderbar zusammenwirkt, wollen wir ihn zur Rechenschaft ziehen und sagen, Gott, du weißt nicht, was du tust, du bist unfair. Vers 19, wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und Finsternis, wo ist denn ihre Stätte? Sodass du sie in ihr Gebiet bringen könntest und dass dir die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären. Licht, was wir nicht wirklich verstehen. Das ist ein Lichtgeschwindigkeit. Und Licht verhält sich wie eine Welle, aber dann wissen wir, dass Licht auch eine Masse hat und es macht keinen Sinn. Verhält sich wie was Immaterielles und wie was Materielles. Wie eine Welle, wie Strahlen und wie etwas, was Masse hat. Wissen Sie ganz genau. Und dann Finsternis, was alles da draußen ist. Schwarze Löcher, dunkle Materie, was man nicht sehen kann. Man kann es messen, dass da irgendwas ist, aber Wissenschaftler wissen nicht wirklich was. Und dann sagt Gott zu ihm in Vers 21, du hast es ja erkannt, denn damals warst du schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Der Hiob war ein alter Mann. Aber selbst in seinem Alter, was ist das im Vergleich zu Gott, zur Ewigkeit, so in zigtausend Jahren? Die Erde existiert. Ich glaube, Gott hat ein Lächeln. Du hast es erkannt, das ist ein bisschen sarkastisch. Provoziert den Hiob hier ein bisschen. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du die Vorräte des Hagels gesehen? Wieder poetische Sprache. Hiob, verstehst du das Wetter? Verstehst du, was abgeht, wenn es hagelt und wenn es schneit? Wie das alles funktioniert? Wir verstehen heute ein bisschen was davon. Aber wir kratzen noch immer an der Oberfläche. Dann sehr interessant, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht. Wir werden später sehen im Buch Josua. Buch Josua ist natürlich vor dem Buch Hiob, aber zeitlich gesehen ist das Buch Hiob vor dem Buch Josua, als die Israeliten das verheißene Land erobern, dass Gott für sie kämpft mit Hagel, den er vom Himmel fallen lässt. Wo denn ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Der Ostwind sich über die Erde zerstreut. Wer fürchtet der Regenflut einen Wassergraben und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung und um hervorsprießen zu lassen die Triebe des frischen Grases, wie das Wetter? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor und des Himmels reif, wer hat ihn geboren? Wenn sich das Wasser wie in einem Stein versteckt hält und die Fläche der Tiefe festgefügt ist. Wasserkreislauf. Wie viel verstehst du davon, Hiob? Was sind die einfachen Dinge in dieser Welt? Guck mal ein bisschen höher, Vers 31. Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Spricht jetzt über Sternkonstellationen. Sterne, die in perfekter Abstimmung zueinander stehen und sich gegenseitig durch ihre Anziehung aneinander binden, sozusagen. Löst du die Fesseln des Orion, dieser Sternbilder? Alles perfekt geordnet von Gott. Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiden samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Erhebst du deine Stimme zum Gewölk, sodass der Schwall des Wassers dich bedeckt? Entsendest du Blitze, sodass sie hinfahren und zu dir sagen, hier sind wir? Wer hat Weisheit in den Ibis gelegt? Wer hat dem Hahn Verstand gegeben? Jetzt wird er in die Tierwelt gehen, etwas, was dem Hiob noch näher ist. Ich glaube, insgesamt wird er so 12 verschiedene Tiere aufzählen, wenn man die in den letzten Kapiteln dazu rechnen, da diese Riesentiere, Behemoth und Leviathan, wie wir sie nennen. Wer hat Weisheit in den Ibis gelegt? Oder wer hat dem Hahn Verstand gegeben? Wer kann in Weisheit die Wolken zählen und die Krüge des Himmels, wer kippt sie um, wenn das Erdreich hart wird wie gegossenes Metall und die Schollen aneinander kleben? Wie das Wetter, wer lässt es regnen? Erjagst du für die Löwin die Beute und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie sich auf ihren Lagern ducken, im Dickicht, auf der Lauer sitzen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung? Hiob, kannst du die Raben dieser Welt füttern? Nicht mal das. Es zeigt ihm seinen Platz. Kennst du die Wurfzeit der Steinböcke? Das sind jetzt Dinge, die Hiob eigentlich kennen könnte, wenn er sich dafür interessiert hätte und versucht hätte zu erforschen. Gott bringt das Ganze, versucht es immer weiter runterzubringen auf seinen Level. Von dem Universum und der Schöpfung, wie Gott alles geschaffen hat, hinunter jetzt auf seine Ebene. Dinge, die er erkennen könnte, wenn er nur wollte. Und wie sagt, kennst du das überhaupt? Beobachtest du das Kreisen der Hirschkühe? Zählst du die Monate, die sie erfüllen müssen, und kennst du die Zeit ihres Werfens? Wer hat denn das bestimmt, dass die eine konkrete Zeit schwanger sind? Wer hat dieses Wunder der Schöpfung so gemacht? Sie kauern sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, entledigen sich ihrer Wehen, ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien. Sie ziehen hinaus und kehren nicht mehr zu ihnen zurück. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Und wer hat die Fesseln des Wildings gelöst, dem ich die Steppe zur Behausung machte und zu seiner Wohnung das salzige Land? Er lacht über das Getümmel der Stadt, das Geschrei des Treibers hört er nicht. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide, und allem Grünen spürt er nach. Der Esel, den keiner zähmen kann. Wer hat das in die verschiedenen Tiere reingelegt? Diese Unterschiedlichkeit. Hier kannst du den wilden Esel zähmen. Wenn nicht mal das kannst, wenn nicht mal das unter deiner Kontrolle hast, willst du mit dem allmächtigen Gott rechten, der das ganze Universum in seiner Hand hält und kontrolliert, durch die Macht seines Wortes zusammenhält, heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Wilden Esel kann offensichtlich keiner zähmen. Wirst du die irgendwo im Zirkus sehen? Die wilde Eselshow. Vers 9, wird der Büffel dir dienen wollen? Oder wird er an deiner Krippe übernachten? Hältst du den Büffel in der Furche an seinem Seil, oder wird er die Talgründe hinter dir her eggen? Traust du ihm, weil seine Kraft so groß ist, und überlässt du ihm deine Arbeit? Kannst du dich auf ihn verlassen, dass er dein Korn heimbringt und das Getreide für deine Tenne einsammelt? Der Büffel, ein Tier, was man nicht zähmen kann, was der Mensch nicht domestizieren kann oder kontrollieren kann. Wenn nicht mal das kannst, Hiob. Vers 13, munter schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Ist es die Schwinge des Storches oder des Falken, dieser Vögel, die fliegen können? Aber hier ist der Strauß, der hat Flügel, ein Vogel, der Flügel hat, aber er kann nicht fliegen. Wer hat sich das ausgedacht? Es gibt so Dinge wie fliegende Fische. Wer hat sich das ausgedacht? Gott hat Humor. Aber die Straußenhenne, statt sich bei Gott zu beschweren, warum sie nicht fliegen kann, und der Storch und der Falke fliegen kann, ist sie einfach zufrieden in dem, was Gott ihr zugedacht hat. Und flappt da glücklich mit ihren Flügeln. Munter schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Ist es die Schwinge des Storches oder des Falken? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie auf dem Staub warm werden. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Wild des Feldes sie zertreten kann. Ist dumm, die Straußenhenne. Wer hat sie so dumm gemacht? Sie behandelt ihre Jungen hart, als gehörten sie nicht ihr. War ihre Mühe umsonst, es erschüttert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Gott wollte sie so dumm machen. Wenn sie dann aber in die Höhe schnellt, lacht sie über das Ross und seinen Reiter. Zieht allen davon. Ich glaube, die 60 km/h, ne? Kann eine Straußenhenne laufen, wenn sie richtig Gas gibt. Bin mir ganz sicher, 40 oder 60 irgendwo in der Größenordnung. Vers 19. Gibst du dem Ross die Kraft, begleitest du seinen Hals mit einer Mähne, bringst du es zum Springen wie die Heuschrecke? Schrecklich ist sein hoheitsvolles Schnauben, es schart in der Ebene und freut sich an seiner Kraft. Es zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwert nicht um. Um ihm klirrt der Köcher die Klinge von Speer und Krummschwert. Mit Ungestüm und Erregung schlürft es den Boden und lässt sich nicht halten, wenn das Horn ertönt. So oft das Horn erklingt, ruft es Hui. Stimmt das, Jesse? Ruft es Hui? Ist poetisch hier. Und schon von Weitem wittert es die Schlacht, das Lärmen der Obersten und das Kriegsgeschrei. Also Unterschiedlichkeit dieser Tiere, hier das Schlachtross, das so voll Energie ist, dass es gar nicht darauf warten kann, loszurennen. Obwohl da die Feinde sind und Schwerter und alles Mögliche, ist ihm egal, ist voller Energie. Wer hat es so gemacht? Schwingt sich Kraft deiner Einsicht, der Habicht empor, breitet seine Flügel aus für den Südwind. Hast du dir das ausgedacht? Dass diese großen Greifvögel hier die Thermik ausnutzen, um hinaufzusteigen? Oder hebt sich auf deinen Befehl der Geier so hoch und baut in der Höhe sein Nest? Den Fels bewohnt er und horstet dort auf der Felsenzacke und die Bergfeste. Von dort aus erspäht er Nahrung in der Ferne, blicken seine Augen, seine Jungen gieren nach Blut und wo Erschlagene sind, da ist er. Unwahrscheinliche Sehkraft. Die Vögel könnten noch Zeitung lesen, 2 Häuserblocks entfernt. Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist, er antworte darauf. Sehr interessant, was Gott tut. Hiob hat die ganze Zeit gefragt, warum, warum, warum? Gott beantwortet die Warum-Frage nie. Warum bin ich krank? Warum sind meine Kinder gestorben? Warum habe ich alles verloren? Warum diese Umstände in meinem Leben? Gott beantwortet es nicht. Kapitel lang haben die diskutiert drüber, die Menschen. Gott beantwortet nicht. Aber er zeigt ihm Hiob seinen Platz. Er spricht einfach mit ihm über die Schöpfung. Hiob, guck dich mal um. Wie genial das alles ist. Habe ich das jetzt wunderbar gemacht, Hiob? Guck dir mal die Straußenhenne an, die da rumflappt und dann lässt ihre Eier irgendwo liegen. Und ist nicht cool, Hiob, wie ich das alles gemacht habe? Und die Sternenbilder, die zusammenhängen und der Habicht und der wilde Esel. Vers 3, da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Kennt ihr seinen Platz? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Tut hier Buße von seiner Selbstgerechtigkeit, von diesem Verlangen, Gott herauszufordern und in Frage zu stellen. Er kennt hier seine absolute Souveränität an. Seine Freunde haben kapitellang geredet, haben versucht, den Hiob an den Punkt zu bringen. Hat nicht funktioniert. Kriegt eine Offenbarung von Gott. Gott spricht. Und hier tut Buße. Könnte sein, dass es besser für uns wäre, statt zu versuchen, anderen Menschen hier zu überführen, Heiliger Geist zu spielen. Es besser wäre zu beten, als eine Offenbarung von Gott bekommt. Na, manchmal versuchen wir Leute, wir sind überführt von was und wir versuchen, andere zu überzeugen, dass das falsch ist oder dass das und das. Manchmal Dinge, die nicht mal schwarz auf weiß in der Bibel stehen. Gott ist so viel effektiver in diesen Dingen. Der Heilige Geist. Vers 6, und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, er ist noch nicht fertig. Gürte dich doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Gott hat hier zu viel Spaß, um schon aufzuhören. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Willst du mich schuldig sprechen, Hiob? Damit du gerecht bist, nur weil du nicht verstehst, was abgeht in deinem Leben? Willst du dich erhöhen auf meine Kosten, sagt Gott, der du nicht mal die Schöpfung verstehst? Willst du das moralische Universum verstehen hier, was richtig, was falsch ist? Du weißt gar nicht genug, um ein Urteil zu fällen. Oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit einer Stimme wie er, hast du Macht, Hiob? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit, in Majestät und Pracht kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zornes umher und schau alles hochmütig an und erniedrige es. Was für eine Kraft hast du denn, Hiob, Hochmütige zu erniedrigen? Vergleich zu dem mächtigen Arm Gottes. Schau alles hochmütig an, beuge es, tritt die Gottlosen nieder auf ihrer Stelle, verbirg sie allesamt im Staub, banne sie selbst an einen verborgenen Ort. Dann werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zu Hilfe kommt. Hiob, wir haben schon besprochen, du kannst nicht mal gewisse Tiere zähmen. Kannst du hier den Gottlosen demütigen? Ich meine, Gott kann das. Wir lesen die Geschichte von Nebukadnezar, der so stolz war und Gott hat gesagt, du wirst ein paar Jahre als Verwirrter leben, bis du dich demütigst. Und es ist passiert und dann irgendwann ist er aufgewacht mit Gras in seinem Mund und mit Fingernägeln so lang wie Krallen und Gott hat ihm plötzlich seinen Verstand wiedergegeben. Ihm ist aufgefallen, oh, ich bin doch nicht der Macher, sondern Gott hat sich gedemütigt, hat Gott gepriesen. Aber Hiob, kannst du das machen? Tu das doch mal, dann will auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zur Hilfe kamen. Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Wieder so ein bisschen ironisch. Haben wir gemeinsam gemacht, Hiob, ha? Wie groß war denn dein Anteil daran? Das ist ein interessantes Tier, dieser Behemoth. Euren Anmerkungen steht vielleicht das Nilpferd oder ist ein Elefant. Wenn wir die Beschreibung durchlesen, passt es nicht wirklich drauf. Ich denke, es könnte ein Dinosaurier gewesen sein. Berechosaurus oder wie immer die heißen, diese Riesendinger mit dem langen Hals, die Pflanzenfresser waren. Irgend sowas, das wird besser passen. Wir wissen, dass Dinosaurier gelebt haben zur gleichen Zeit wie Menschen. Man hat versteinerte Fußabdrücke gefunden, wo ein Menschenfuß in den Fußabdruck von einem Dinosaurier drin war. Sehr interessant. Gott zeigt dem Hiob jetzt die zwei stärksten Tiere, die es zu dieser Zeit offensichtlich gab. Zuerst ein Landlebewesen und dann ein Meer- oder ein Wasserlebewesen. Die zwei mächtigsten Tiere. Er sagt, sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Gras frisst er wie das Rind. Sieh doch seine Kraft in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er lässt seinen Schwanz gleich einer Zeder hängen. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Ein Schwanz wie eine Zeder, das passt nicht gut auf einen Elefanten oder ein Flusspferd. Die haben so ein kleines Stümmelding. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Röhren aus Bronze sind seine Knochen und seine Gebeine wie Stangen aus Eisen. Wenn man so ein Dinosauriergerippe ansieht, ich denke, es wird gut passen, was immer das für ein Viech war. Aber es war ein machtvolles Tier. Wahrscheinlich heute ausgestorben schon. Er ist der Anfang der Wege Gottes, der ihn gemacht hat, ihm sein Schwert beschafft. Denn die Berge bringen ihm Tribut und alle Tiere des Feldes, die dort spielen. Das mächtigste Tier im Tierreich. Unter Lotusbüschen lagert er im Versteck von Rohr und Sumpf. Die Lotusbüsche, sein Schatten bedecken ihn, es umgeben ihn die Bachpappeln. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er hastet nicht davon, er fühlt sich sicher, selbst wenn ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht. Wer kann ihm in seine Augen greifen, ihm die Falle der Nase durchbohren, ihm in der Falle die Nase durchbohren? Ziehst du den Leviathan mit der Angel herbei? Das ist das zweite Lebewesen. Der erste war der Behemoth, mächtigste Landlebewesen. Kannst du den einfangen? Kannst du den die Nase durchbohren, irgendwie abschleppen? Und jetzt kommt der zweite. Siehst du den Leviathan mit der Angel herbei und hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? In eurer Anmerkung steht vielleicht, dass der Leviathan ein Krokodil ist. Kann sein. Aber manche dieser Dinge, die wir lesen werden, passen da auch nicht wirklich gut. Ich denke, auch das könnte so ein Dinosaurier sein, noch ein viel mächtigeres Wesen. Interessant, man hat immer wieder solche Riesenwassertiere gesichtet. Bis ins 19., 20. Jahrhundert hinein von Seefahrern, die berichtet haben, dass ihnen irgendein Seemonster begegnet ist. Wer weiß. Ziehst du den Leviathan mit der Angel herbei und hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren? Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelnde Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Knecht nimmst für ewig? Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn für deine Mädchen anbinden, so als Haustier? Werden die Handelsgenossen um ihn feilschen, ihn verteilen unter die Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen spicken und seinen Kopf mit der Fischharpune? Lege nur deine Hand an ihn. Denk an den Kampf, du wirst es nicht noch einmal tun. Das Vieh fasst du nur einmal an. Siehe, die Hoffnung auf ihn erweist sich als trügerisch. Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so tollkühn, dass er ihn aufreizte. Wer ist es, der vor mir bestehen könnte? Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es. Niemand ist so tollkühn, dass er dieses Vieh, was immer das war, aufreizt. Hiob, leg dich mal mit diesen Tieren an. Das ist nur einmal tun. Niemand ist so tollkühn, dass er das macht. Aber ich habe die alle geschaffen und du willst mit mir dich anlegen? Zeig ihm hier wieder so seinen Platz. Stell einfach Fragen und er lässt den Hiob selber beantworten. Man müsste mal nachzählen, wie viele Fragen das sind. Viele. Lies mal weiter über den Leviathan. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines Baues. Wer deckte die Oberseite seines Gewandes auf? In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer öffnet die Türflügel seines Gesichts? Rings um seine Zähne lauert Schrecken. Ein Stolz sind die Schuppenreihen, verschlossen und fest versiegelt. Eins fügt sich ins andere und kein Hauch dringt dazwischen. Eins haftet am anderen, sie greifen ineinander und trennen sich nicht. Tyrannosaurus, so ein Gebiss stelle ich mir davor. Sein Niesen strahlt Licht aus und seine Augen sind wie Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen schießen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Aus seinen Nüstern fährt Rauch, wie aus einem angefachten und glühenden Kochtopf. Sein Atem entzündet Kohlen und eine Flamme fährt aus seinem Rachen. In seinem Hals wohnt Stärke und vor ihm hüpft die Angst her. Das passt jetzt nicht sehr gut auf ein Krokodil, ne? Aus seinen Nüstern fährt Rauch, aus seinem Rachen schießen Funken, sein Niesen strahlt Licht aus. Das ist wirklich irgend so ein Drache, ja. So ein Seedrache. In den alten Bibelübersetzungen steht das. Vielleicht sogar noch so. Könnte sein, dass es wirklich so ein Dinosaurier ist. Ich persönlich glaube, dass diese Legenden von Drachen, die es bei uns gibt aus dem Mittelalter, wir denken an diese Siegfried-Sage und die ganzen Sagen, die es gibt, und eigentlich überall. Afrika, in China wissen wir, dass die viel mit Drachen haben. Ich glaube, dass diese Tiere wirklich gelebt haben. Meine persönliche Theorie ist, dass das wahrscheinlich die letzten Dinosaurier waren, die es noch gegeben hat. Ich war mal auf einem Vortrag über Dinosaurier und der Vortragende hatte ein Dinosauriergebiss mit. Und er hat gesagt, sie haben Gebiss von einem Dinosaurier gefunden, dessen Zähne wie Feuersteine sind. Und er hat gesagt, es wäre nicht undenkbar, dass der damit wirklich Funken schlagen hätte können, so wie es hier steht. Vielleicht sogar, dass der rülpst und seine Gase dann damit entzündet. Ich meine, ist nicht undenkbar. Oder als Jungs auf dem Pfadfinderlager, wir haben so Spielchen gemacht, gewisse Gase entzündet. Ne? Es ist möglich, es wäre biologisch jetzt nicht abgefahren. Es gibt einen Käfer, der heißt Bombardierkäfer, der hat zwei Drüsen, die zwei chemische Substanzen erzeugen. Und wenn der sich in Gefahr sieht, dann bringt er diese Substanzen zusammen und es ist so wie eine kleine Explosion. Das reagiert, das explodiert und er schießt praktisch so einen 100 Grad heißen Strahl raus mit unangenehmen Dämpfen. So verteidigt er sich. Ist nicht zu abgefahren, wer weiß, was Gott hier beschreibt. Vielleicht ein Tier, was noch gelebt hat zur Zeit Hiob, vielleicht auch nur dieses mächtigste Seetier, was noch in den Erzählungen weiter gelebt hat. Vielleicht war es auch schon ausgestorben, wir wissen es nicht. Vielleicht auch als Bild für Satan. Das ist interessant, in Psalmen, glaube ich, wird davon gesprochen, dass Gott mit der Seeschlange Rahab gekämpft hat. Dieser Leviathan kommt immer wieder vor in der Bibel, im Alten Testament. Vielleicht ist es ein Sinnbild für Satan auch. Hiob, kannst du dem Teufel widerstehen? In dir selbst? Wissen, dass er es nicht konnte, aber Gott kann. Interessant, dass Gott aus dem Sturmwind zu ihm redet. Sturm, der seine Kinder umgebracht hat. Aber Gott hat es unter Kontrolle. Es zeigt uns auch, dass wir nicht einfach beurteilen können, so 0815, alles hat die gleiche Ursache, jeder Sturm kommt von Gott oder vom Teufel oder was immer. Jeder Sturm in unserem Leben. Manchmal ist es ein geistlicher Angriff, manchmal spricht Gott aus diesen Stürmen zu uns. Vers 15, weiter mit dem Leviathan. Die Wampen seines Fleisches haften zusammen, sind ihm fest angegossen, unbeweglich. Sein Herz ist fest wie ein Stein, sind fest wie der untere Mühlstein. Vor seinem Erheben fürchten sich Machthaber, vor Bestürzung ziehen sie sich zurück. Trifft man ihm mit dem Schwert, es hält nicht stand, noch Speer, noch Wurfspieß oder Harpune. Er hält Eisen für Stroh und Kupfer für faules Holz. Der Pfeil kann ihn nicht vertreiben, Schleudersteine verwandeln sich für ihn in Stoppeln. Wie Stoppeln gilt ihm die Keule, er lacht über den Aufprall des Krummschwertes. Unter ihm sind Scherbenspitzen auf dem Schlamm, breitet er seine Dreschlitten aus. Er bringt die Meerestiefe zum Sieden, wie einen Kochtopf, macht das Meer wie einen Salbentopf. Hinter sich lässt er den Pfad hell werden, man hält die Tiefe für graues Haar. Also wühlt hier offensichtlich mächtig was auf. Auf Erden ist keiner ihm gleich, ihm, der zur Unerschrockenheit geschaffen ist. Auf alles Hohe blickt er herab, er ist König über das stolze Welt, König der Tiere damals. Hier, wenn du dich nicht mal mit diesen Kreaturen anlegen willst, willst du dich wirklich mit mir anlegen? Sagt der allmächtige Gott. Und er muss gerade immer mehr sagen. Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Kenn hier die Souveränität Gottes an. Das ist eine Lektion, die wir für uns lernen können. Wirklich an den souveränen Gott zu glauben. Um zu glauben, dass er es gut mit uns meint, selbst wenn wir es nicht verstehen. Er, der das Universum in seiner Hand hält, der alles so gut gemacht hat, wird er nicht auch selbst in den Stürmen unseres Lebens uns tragen können. Darauf vertrauen, dass er uns liebt. Das hat uns am Kreuz bewiesen, ohne Zweifel. Ich meine, es ist unglaublich, dieser allmächtige Gott, der hier aus dem Sturm spricht, ist derselbe Gott, der Mensch geworden ist in Jesus Christus, um uns zu erlösen, weil er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Glaube an die absolute Souveränität Gottes. Er hat die Kontrolle über alles.
Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte.
Bekennt hier Gottes Allwissenheit und dass er eigentlich nichts versteht oder wenig versteht. Es ist heil für uns, so ein bisschen demütig zu sein auch.
Sind sie immer interessant? Manchmal diese stolzen Wissenschaftler, ne? Die vielleicht 4% von allem kennen, was man verstehen kann. Und sind so stolz drauf. Sagen, wir brauchen Gott nicht. Gott gibt's nicht. Ich bewundere den Glauben von jedem, der glauben kann, dass dieses fein abgestimmte Universum, dieser wunderbare Plan, dass es durch Zufall entstanden ist, den Glauben habe ich nicht. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Er nimmt jetzt hier seinen rechten Platz ein. Gott, du lehre mich. Und dann sagt er was Schönes, was ganz Tolles im Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Tut hier Buße. Über seinen Hochmut, über seine Selbstgerechtigkeit. Vielleicht müssen wir Buße tun. Über Dinge, wo wir Gott in Frage gestellt haben und ihn angeklagt haben, vielleicht sogar. Gemurrt haben. Es ist Sünde, eigentlich sagen wir, Gott, du meinst es nicht gut, Gott, du weißt es nicht gut, ich weiß es besser als du. Aber er sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Er ist zufrieden. Gott hat diese Situation verwendet, um sich Ehre zu bringen. Hiob hat ihm Ehre gebracht, indem er festgehalten hat an ihm. Aber noch was Wunderbares ist passiert in dem Leiden von Hiob. Hiob hat Gott erfahren. In einer ganz besonderen Art und Weise. Zu niemand anderen hat Gott gesprochen, zu Hiob. Warum? Hiob hat zu Gott gesprochen. Er war der einzige von diesen Freunden, der gebetet hat auch. Die anderen haben das nicht getan. Und er hat in seinem Leid wirklich Gott erfahren. Eine neue Erkenntnis von Gott, eine neue Begegnung mit Gott. Und er war zufrieden damit. Gott hat ihm keine seiner Fragen beantwortet. Hat ihm eine neue Offenbarung geschenkt. Und das war, was den Hiob am meisten gequält hat. Dieses Gefühl, dass Gott nicht da ist. Ach, könnte ich nur mit ihm reden, könnte ich nur. Gott war natürlich da, aber dieses scheinbare Gefühl der Gottesferne und Gott, er schweigt in meinem Leben und ich verstehe meine Umstände nicht. Umstände haben sich überhaupt nicht geändert. Aber Hiob hat sich geändert, weil er Gott begegnet ist. Und das ist der Schlüssel. Wir glauben oft, wenn ich nur die Antworten hätte, wenn ich nur alles verstehen würde, warum und was alles abgeht. Gott beantwortet diese Warum-Frage sehr selten. Er beantwortet uns die Wozu-Frage zu einem gewissen Grad. Wozu er unser Leiden gebrauchen wird. Unter anderem, um sich uns zu offenbaren, um uns näher zu sich zu ziehen. Dass er Ehre bekommt und entgegen dem, was die Wohlstandsprediger uns sagen, das größte Zeugnis sind wir nicht, wenn wir die Reichsten sind und die Besten und Gesündesten, sondern wenn wir in schwierigen Umständen sind. Wie alle anderen Menschen auch. Und wenn Menschen da Gott mittendrin sehen. Und dass wir weiter auf ihn vertrauen und an ihm festhalten. Und dass er uns trägt, trotz allem. Das ist ein Zeugnis. Wenn wir reich und gesund und schön sind, dann werden die Leute höchstens neidisch. Und wem es gut geht, der kann leicht gut drauf sein. Jeder, oder? Aber was machst du in der Zeit wie der Hiob? Wenn du deinen Besitz verlierst oder geliebte Menschen verlierst, wenn deine Gesundheit verlierst, wenn der Arzt sagt, ja, es ist Krebs, was machst du dann? Dann werde ich aller Reichtum der Welt nicht tragen. Und was dann einen Unterschied macht, ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben.
Und das hat den Unterschied gemacht in Hiobs Leben. Einfach zu sehen, Gott ist da. Das hat ihm genügt. Er hat nicht mehr Antworten gebraucht, er hat eine neue Offenbarung von Gott gebraucht. Gott hat ihm das gegeben. Das, was wir brauchen mehr von ihm. Nicht mehr Erkenntnis über irgendwas sonst oder mehr Antworten, dass wir alles verstehen. Hey, wenn wir nur wissen, dass er mit uns ist. Das reicht, oder? Wieder festhalten an der Souveränität Gottes. Und ihm zu vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Diese großen Wahrheiten unseres Glaubens. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er meint es gut mit mir. Es gibt einen Sinn in meinem Leid, in dieser Situation, in den schweren Umständen, selbst wenn ich es nicht verstehe. Aber selbst wenn wir es nicht verstehen, können wir unsere Anliegen Gott bringen. Einfach im Gebet zu ihm. Und im Philipperbrief steht, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird unsere Herzen bewahren in Christus Jesus. Seine Gegenwart in den Stürmen. Das ist das Wunderbare. Das sehen wir auch im Leben der Jünger, als sie in dem Sturm sind. Und Jesus kommt zu ihnen. Er sagt, Friede euch. Jesus hat den Unterschied gemacht in dem Sturm. Ich habe eine Geschichte von Georg Müller. Dieser Mann, der dieses große Waisenhaus in London gegründet hat mit 2000 Kindern und einfach gebetet hat, jeden Tag um Versorgung. Und Gott hat sie täglich versorgt mit wirklich Wundern. Und nachdem seine Frau Mary gestorben ist, mit der er über 39 Jahre lang verheiratet war, hat Gott ihm die Kraft gegeben zu predigen bei ihrer Beerdigung. Und er hat gesagt, ich vermisse sie auf vielerlei Weise und ich werde sie noch viel mehr vermissen. Aber als ein Kind Gottes und als ein Diener des Herrn Jesus beuge ich mich. Ich bin zufrieden mit dem Willen meines himmlischen Vaters. Ich suche durch perfekte Unterordnung unter seinen heiligen Willen, ihn zu verehren. Ich küsse ständig die Hand, die mich so geschlagen hat. Das ist Glaube. Das ist Glaube, den der Hiob hatte. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Was Georg Müller sagt, ich ruhe in seiner Souveränität. Dass er weise ist, dass er es am besten weiß, was er es gut mit mir meint. Und ich bin bestimmt, ihm zu ehren, ihn anzubeten, egal was. Gott ist es wert, unabhängig von dem, was er für uns tut. Vers 7, und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Sie haben Gott nicht richtig repräsentiert und Gott nimmt es persönlich. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir Gott repräsentieren. Sie haben Gott als zornig und richtend dem Hiob gegenüber repräsentiert. Du bist ein Sünder, Gott straft dich, wenn in Wirklichkeit nichts von dem wahr war. Gott war nicht zornig auf Hiob. Im Gegenteil, er hat geprahlt vor dem Teufel mit Hiob, hat gesagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hat sich gefreut an ihm. Diese Freunde haben Gott falsch repräsentiert. Und nun nehmt euch 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Wieder, es gibt keine Vergebung der Sünden ohne Opfer. Und Jesus ist natürlich dieses Opfer, was unsere Sünden weggenommen hat. Alle anderen Opfer im Alten Testament weisen nur auf ihn hin und bereiten die Menschen auf ihn vor. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamathiter, hin und taten es, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Hiob hat für sie gebetet. Das ist schön. Gott stellt die Freundschaft zwischen diesen Freunden wieder her. Er versöhnt. Aber Hiob muss diesen Schritt tun und für seine Freunde beten. Das ist übrigens der Weg, wie wir nicht bitter werden, wenn uns Unrecht angetan wird. Wie wir ein weiches Herz bewahren können, statt es zu verhärten. Betet für eure Feinde, sagt Jesus, für die, die euch verfolgen. Das ist wirklich ein Schlüssel. Dass wir beten und segnen die, die uns Unrecht angetan haben, wie die Freunde dem Hiob hier. Wenn wir bitter werden und unversöhnlich werden, dann verletzen wir uns am meisten selbst. Nicht die anderen. Wir werden verbittert, wir werden krank. Leute kriegen Magengeschwüre, Depressionen, weil sie nicht vergeben. Und bitter sind. Unversöhnlich. Hiob betet. Und während er betet, werden seine Freunde wiederhergestellt. Wird ihre Beziehung wiederhergestellt. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Hiob wurde gesegnet, als er Fürbitte tat. Als er sich nicht gerecht hat, nicht Gleiches mit Gleichem vergolten hat, sondern als er sich entschieden hat, zu segnen, statt zu vergelten. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Da kamen zu ihm all seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus, und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Nur weil er das Doppelte zurückbekommen hat, heißt nicht, dass er nicht noch getrauert hat um die Kinder, die gestorben waren. Aber er kriegt hier Trost. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita, das ist eine Goldmünze, und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespanne Rinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Hat alles doppelt bekommen. Und nochmal so viele Kinder, wie er vorher gehabt hat. Er hat auch die doppelten Kinder gehabt, weil die anderen sind ihm nur in die Ewigkeit voran gegangen. Und er gab der Ersten den Namen Jemima und der Zweiten den Namen Kezia und der Dritten den Namen Keren Habuch, Turteltaube, Zimtblüte und Schminkhorn. Wir hatten mal eine Lehrerin mit diesem Namen Keren Habuch benannt. Die war immer geschminkt, bis zum Gehnimmer. Haben wir den Spitznamen Keren Habuch gegeben. Schminkhorn, Schminktöpfchen. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen, und Hiob starb alt und der Tage satt. Er hat eine schwere Zeit durchgemacht, aber hat in dieser Zeit festgehalten an Gott. Und das können wir lernen, dass wir wirklich an der Souveränität Gottes festhalten und dass er gut mit uns meint. Und dass wir nicht murren gegen ihn, sondern ihm vertrauen. Und er hat Gott erfahren in seiner schweren Zeit. Er war nicht allein. Und das hat ihm genügt. Er hat die Antwort nie bekommen, nach der er sich gesehen hat. Die Antwort war Gott selbst. Und es war genug.
in Gott zu ruhen, ihn zu sehen. Und er wurde ein gesegneter Mann, auch durch sein Leid hindurch. Es hat letztendlich gute Frucht gebracht in seinem Leben und es hat Gott Ehre gebracht. Und das ist wohl das Wichtigste, weil darum geht es in unserem Leben. Wunderbares Vorbild im Glauben. Im Hebräerbrief Kapitel 11 wird uns der Hiob als einer der Glaubenshelden präsentiert. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Buch Hiob, besonders für den Schluss auch, wo du gesprochen hast und uns einfach deine Weisheit wieder mal vor Augen gehalten hast und deine Macht und auch deine Liebe und deine Geduld mit dem Hiob, seinen Freunden. Ich danke dir, dass du so gut bist, Herr. Und ich bitte dich, stärk uns in den schweren Zeiten, in denen wir drinstehen, und stärk unseren Glauben, Herr. Ich danke dir, dass wir sicher wissen dürfen, dass du da bist und dass du es gut mit uns meinst. Und Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Schenk uns eine neue Offenbarung von dir selbst, Jesus. Darum bitten wir. Amen.